Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte.
Willkommen bei Amnesty informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Mein Name ist Sarah Walter und ich komme heute wenig zu Wort, weil wir den Großteil der Sendung wiederholen werden. Am 10. Dezember 1948 hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte beschlossen. Zum Jahrestag blicken wir 75 Jahre zurück. Wie kam es dazu? Wer war daran beteiligt? Und was bedeutet dieser internationale Beschluss heute für uns? Wir haben vor 5 Jahren, als es 70 Jahre her war, schon mal eine Sendung gemacht, in der wir genau diese Fragen beantwortet haben. Also hauptsächlich hat das mein lieber Mann Martin gemacht. Deshalb werden wir diese Sendung wiederholen. Es hat sich an den Fakten nichts geändert. Wir blicken ja schließlich zurück und die Vergangenheit lässt sich nicht so gut ändern. Also wünsche ich euch viel Spaß mit der Sendung von vor 5 Jahren.
Ich heiße Sie herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Amnesty informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Einer Sendung der ehrenamtlichen Amnesty-Gruppe 8 Linz. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Walter. Wenn Sie, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, diese Sendung an unserem Erstausstrahlungstermin hören, dann hören Sie sie am 10. Dezember 2018. Das ist dann der Internationale Tag der Menschenrechte. Der 10. Dezember ist deshalb der Tag der Menschenrechte, weil vor genau 70 Jahren, nämlich am 10. Dezember 1948, in der Vollversammlung der Vereinten Nationen etwas Historisches passiert ist. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen, die General Assembly, wörtlich übersetzt Generalversammlung, hat an jenem 10. Dezember 1948 nämlich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte beschlossen. Zum Jahrestag, zum 70. Da machen wir eine Zeitreise. Wir blicken die 70 Jahre zurück. Wie kam es damals zur Verabschiedung der Menschenrechtserklärung? Wer war daran beteiligt? Und was bedeutet sie eigentlich? Außerdem berichten wir diesmal auch über den Amnesty-Briefmarathon 2018. Und wie immer haben wir auch einige aktuelle Meldungen zum Thema Menschenrechte und aus dem Bereich des Amnesty-Aktivismus. Ja, in unserer Sendung gibt es, wenn Sie uns öfter hören, dann wissen Sie das, auch jedes Mal Musik. Die Musik, die ich diesmal spiele, die hat eine ganz besondere Bewandtnis. Dazu dann später in der Sendung mehr. Jetzt aber zunächst zu unserem Jahrestag. Vor 70 Jahren, also am 10. Dezember 1948, da war es soweit. Die endgültige Fassung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ja, die stand in der Vollversammlung der Vereinten Nationen zur Abstimmung. 30 Artikel einer internationalen Deklaration. 30 Artikel, die die grundlegenden Rechte aller Menschen festhalten. Rechte, die alle Menschen haben, unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von ihrem Geschlecht, unabhängig von ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen, ihrer sozialen Lage oder von anderen Unterschieden. Schauplatz dieses Abstimmungsprozesses war übrigens Paris. Die Generalversammlung tagte damals nämlich noch nicht fix in New York, sondern an wechselnden Orten. So kam es, dass die damaligen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen im Pariser Palais de Chaillot zur Abstimmung schritten. Die Vereinten Nationen hatten damals 58 Mitgliedstaaten. Es handelte sich dabei im Wesentlichen um die Siegerstaaten des Zweiten Weltkriegs. Sie waren also aufgerufen, über die Erklärung abzustimmen. 56 Staaten stimmten ab. 2 Staaten stimmten nicht ab. Das waren Honduras und der Jemen, sie fehlten an diesem Tag in der Generalversammlung. Von den 56 Staaten, die ihre Stimme abgegeben haben, haben 48 mit Ja gestimmt. 8 Staaten enthielten sich der Stimme. Das heißt aber auch, kein einziger Staat stimmte am 10. Dezember 1948 gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Wer hat sich eigentlich der Stimme enthalten, können Sie fragen. Nun, die Staaten, die sich der Stimme enthielten, das waren die belarussische SSR, also Weißrussland, Jugoslawien, Polen, Saudi-Arabien, die Tschechoslowakei, die ukrainische SSR, die UdSSR und auch die Südafrikanische Union. Wir sehen also, unter den Enthaltungen dominierten die Staaten des damaligen sogenannten Ostblocks. Haben sie also gar nichts zur Entstehung der allgemeinen Erklärung beigetragen? Fragezeichen. Nun, das kann man jetzt so auch nicht sagen, denn auch die Staaten des Ostblocks haben sich in die Entstehung der Erklärung eingebracht. Sie haben sich besonders dafür ausgesprochen, dass die Erklärung nicht ausschließlich die bürgerlichen und politischen Freiheiten, wie etwa Meinungsfreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit oder Versammlungsfreiheit, enthält. Nein, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die sollte vielmehr auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte berücksichtigen. Also Rechte wie das Recht auf Arbeit, auf Nahrung, auf soziale Sicherheit und viele mehr. Ja, und auch in jenem Komitee, das den Text der Erklärung erarbeitet hat, war ein Vertreter dieser Staaten, der sowjetrussische Repräsentant Alexander Bogomolow. Zu diesem speziellen Komitee hören wir dann später mehr. So bleiben also 48 Staaten, die der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte damals in Paris ihre Zustimmung gegeben haben. Ja, ich möchte die Namen dieser Staaten jetzt gerne verlesen. Ich weiß, dass lange Aufzählungen nicht unbedingt etwas fürs Radio sind, so lange ist sie auch wieder nicht, die Aufzählung 48 Staaten. Aber ich bin der Meinung, dass das Erinnern an solch ein historisches Ereignis gerade heute auch eine Mahnung sein soll. In diesem Fall eine Mahnung an das Versprechen, das diese Staaten mit ihrer Stimme uns Menschen damals gegeben haben. Wer hat mit Ja gestimmt? Mit Ja gestimmt haben Afghanistan, Ägypten, Äthiopien, Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Burma, Chile, die Republik China, Costa Rica, Dänemark, die Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Haiti, Indien, der Irak, der Iran, Island, Kanada, Kolumbien, Kuba, Libanon, Liberia, Luxemburg, Mexiko, die Niederlande, Neuseeland, Nicaragua, Norwegen, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, die Philippinen, Schweden, dann Siam, das heutige Thailand, Syrien, die Türkei, die USA, Uruguay, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland und schließlich Venezuela. Ja, und daran mögen sich die Regierungen dieser Staaten und auch jener Staaten, die den Vereinten Nationen dann in weiterer Folge noch beigetreten sind, gerade heute erinnern. Ja, gerade heute, wo wir sehen, dass ja viele Politikerinnen und Politiker wieder mehr in Verführung geraten, in die Verführung, dass sie das Bekenntnis für die Rechte der Menschen eintauschen gegen ein vermeintliches oder ein Mehr an Kontrolle über die Menschen.
Thank you.
Musik grätsche ich nochmal kurz rein. Zur Erklärung, wir haben 75 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Sie hören eine Wiederholung von vor 5 Jahren. Das heißt, der faktische Teil ist eine Wiederholung, weil wir das vor 5 Jahren schon mal gemacht haben zu dem Thema. Und wenn ich schon reingrätsche, möchte ich nochmal was ganz Besonderes erwähnen. Unsere Sendung ist diesen Monat ganz genau 25 Jahre alt. Seit 25 Jahren machen ehrenamtliche Aktivistinnen und Aktivisten einmal im Monat eine Radiosendung auf Radio Froh. Das ist eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Und ich wollte es einfach mal einmal in dieser Sendung erwähnen. Ein bisschen blöd, weil es eine Wiederholung ist. Da passt es nicht so wahnsinnig gut rein. Aber jetzt habe ich es gesagt und jetzt übergebe ich wieder an den Martin von vor 5 Jahren.
Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Das ist eine Sendung der ehrenamtlichen Amnesty-Gruppe 8 aus Linz. Unser Thema heute, 70 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Wie wurde sie? Was ist sie? Vor dem Musikteil habe ich berichtet, wer der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte seine Zustimmung gegeben hat, damals am 10. Dezember 1948. Blickt man heute aus unserer heutigen Perspektive auf dieses Abstimmungsverhältnis, so fällt einiges auf. Es fällt auf etwa, dass die Staaten Asiens die Erklärung nahezu geschlossen unterstützt haben. Von den mehrheitlich islamisch geprägten Staaten stimmten auch bis auf eines alle zu. Lediglich Saudi-Arabien enthielt sich. Bei den Staaten des amerikanischen Doppelkontinents, da findet man überhaupt keine Enthaltungen. Ja, und natürlich viele Staaten, die uns heute in den Amnesty-Berichten mit einer sehr problematischen Menschenrechtsbilanz auffallen, die standen an der Wiege der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Schon in dem Komitee, das den Entwurf verfasste, achtete man auf eine gewisse geografische und kulturelle Ausgewogenheit. Nicht ganz gleichmäßig verteilt oder vertreten waren allerdings die Geschlechter. Unter den 9 Personen, die aus der UNO-Menschenrechtskommission für diese historische Aufgabe ausgewählt waren, da befand sich nur eine Frau. Auf den ersten Blick also eine eher von Männern dominierte Angelegenheit. Freilich, diese eine Frau, die spielte eine zentrale, eine führende Rolle. Eleanor Roosevelt war die Witwe des ehemaligen US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt. Aber mehr noch als das, sie war eine der wichtigsten politischen Persönlichkeiten der USA in ihrer Zeit. Schon in den 20er und 30er Jahren hat sie sich nicht damit zufrieden gegeben, die Ehefrau eines aufstrebenden Politikers zu sein. Roosevelt nutzte ihr ererbtes Vermögen und ihr überragendes Talent als Netzwerkerin. Eleanor Roosevelt gründete Unternehmen, sie gründete eine Schule und sie wurde zu einer der prominentesten Vertreterinnen des progressiven Flügels der Demokratischen Partei. Roosevelt setzte sich für soziale Belange ein, für die Gleichberechtigung und Gleichstellung der Frauen, für die gewerkschaftliche Bewegung, für pazifistische Politik, schließlich auch gegen die Rassentrennung. In ihrer Zeit als First Lady trat sie politisch scheinbar eher in den Hintergrund. Es gilt aber als historisch belegt, dass sie mit ihrem Mann, dem Präsidenten, in allen Fragen im ständigen Austausch stand. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging Eleanor Roosevelt als Vertreterin der USA in die Vereinten Nationen. Sie wurde Vorsitzende der Menschenrechtskommission. Und als die Menschenrechtskommission daran ging, ein Komitee zu bilden, das den Text einer neuen Menschenrechtserklärung erarbeiten sollte, ja, da war es Eleanor Roosevelt, die auch zur Vorsitzenden dieses Komitees gemacht wurde. Unterstützt wurde sie bei ihrer Arbeit übrigens von der Juristin Marjorie Millis Whiteman. Für viele Historikerinnen und Historiker waren es gerade die sozialen Fähigkeiten der Eleanor Roosevelt, insbesondere auch ihr Talent, mit Menschen unterschiedlicher politischer Lager reden zu können, die da ganz maßgeblich mitgeholfen haben, dass es am Ende dann auch wirklich eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte gab. Im Komitee zum Entwurf der Menschenrechtserklärung arbeitete Eleanor Roosevelt mit 8 Männern zusammen. 8 Männer mit unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlichem Hintergrund. Erwähnt habe ich ja bereits Alexander Bogomolow, Vertreter der Sowjetunion, der UdSSR, ein vormaliger Professor einer Moskauer Hochschule. Frankreich wurde durch René Cassin vertreten. Der Sohn eines jüdischen Händlers aus Lothringen war Jurist und Diplomat. 1940, nach der militärischen Niederlage Frankreichs gegen das nationalsozialistische Deutsche Reich, ging René Cassin nach Großbritannien und schloss sich dort der Exilregierung von Charles de Gaulle an. Cassin schrieb einen beträchtlichen Teil vom Text der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Später wurde er unter anderem Präsident des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. 1968 hat René Cassin den Friedensnobelpreis erhalten. Ein Hauptverfasser des Textes der Erklärung war zudem John Peters Humphrey. Humphrey war der Vertreter Kanadas im Komitee. Humphrey war ein anerkannter Völkerrechtsexperte. Er sprach Englisch und Französisch fließend. Humphrey arbeitete in seinem Leben insgesamt fast 20 Jahre für die Vereinten Nationen. Er leistete die Vorarbeiten für den Entwurf und er brachte sie in das Komitee ein, also für den Entwurf der Menschenrechtserklärung. Ja, doch nicht nur Nordamerikaner und Europäer oder Nordamerikanerinnen und Europäer wirkten im Komitee mit. Dr. Peng Chung-Chang saß für die damalige Republik China im Komitee. Dr. Peng Chung-Chang war ein Dramatiker, Theaterregisseur, Philosoph und Diplomat. Er wendete konfuzianische Prinzipien an, um bei auftretenden Konflikten zu vermitteln. Und er drängte darauf, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte eine rein säkulare Erklärung ohne religiöse Bezüge wurde. Der Chilene Hernán Santa Cruz, der repräsentierte sozusagen Südamerika im Komitee. Hernán Santa Cruz war Richter am obersten Militärgerichtshof Chiles. Auch Santa Cruz beteiligte sich schon früh maßgeblich am Entwurfsprozess. Und auch ihm waren besonders die wirtschaftlichen, die sozialen und kulturellen Rechte ein Anliegen. Weiters waren im Komitee tätig Charles Malik, ein Philosophieprofessor aus dem Libanon. Dann William Hodgson, ein erfahrener Diplomat aus Australien. Er vertrat auch die Idee eines internationalen Menschenrechtsgerichtshofs. Und schließlich war noch Charles Dukes mit dabei, der First Baron of Dukeston für das Vereinigte Königreich. Er war ein führender Vertreter der britischen Gewerkschaftsbewegung. Dukes hatte sich aus einfachen Verhältnissen vom Laufburschen bis zum Spitzendiplomaten hochgearbeitet. Den historischen Beschluss am 10. Dezember 1948, den hat Dukes freilich nicht mehr erlebt. Er war im Mai 1948 verstorben. Ja, verschiedene Menschen, eine Erklärung. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Aber warum eigentlich? Nach der Musik dazu mehr.
Thank you.
So, damit sich alle auskennen, melde ich mich kurz wieder dazwischen. Das ist eine Wiederholung. Wir haben inzwischen 75 Jahre Erklärung der Menschenrechte. Der inhaltliche Teil dieser Sendung wird wiederholt und mein lieber Mann Martin hat das vor 5 Jahren hervorragend erklärt und deshalb gebe ich wieder an meinen lieben Mann Martin vor 5 Jahren.
Ja, Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Eine Sendung der ehrenamtlichen Amnesty-Gruppe 8 Linz. Mein Name ist Martin Wald. Unsere Sendung steht heute im Zeichen von 70 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Wir haben schon gehört, wie der Entwurf zustande kam und wer dafür verantwortlich war. Was aber wollten die Schöpferinnen und Schöpfer der Erklärung eigentlich bewirken? Nun, als der Entwurf in der Generalversammlung und der Vollversammlung schließlich verabschiedet war, naja, da stand eines fest. Erstmals gibt es eine Menschenrechtsdeklaration, die einen ganz klaren Anspruch hat, nämlich den, weltweit gültig zu sein. Über alle Kontinente und über alle kulturellen Grenzen hinaus. Für alle Menschen unseres Planeten. Diesen Anspruch verkörperten gewissermaßen die Vereinten Nationen. Der chilenische Vertreter Hernán Santa Cruz, der drückte es so aus, ich zitiere: In der großen Halle war eine Atmosphäre echter Solidarität und Brüderlichkeit zwischen Männern und Frauen aller Breitengrade. Etwas, das sich nie wieder in einem internationalen Zusammenhang gesehen habe. Die Schöpferinnen und Schöpfer der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben dabei die Idee der Menschenrechte natürlich nicht erfunden. Wer möchte, der kann die Spur dieser Idee zurückverfolgen. Über die Ideen der revolutionären Bewegungen, über die Aufklärung, über den Humanismus bis in die antike Philosophie. Vielleicht werde ich darüber ja mal eine eigene Sendung machen. Wäre ganz interessant. Aber was die Autorinnen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte getan haben, sie haben der Vorstellung, dass Menschenrechte universell gültig sind, auf der größtmöglichen Bühne zu einem globalen Auftritt verholfen. Eine wichtige Inspiration waren dabei die vom Ehemann von Eleanor Roosevelt, dem US-Präsidenten F.D. Roosevelt, FDR, 1941 erstmals proklamierten vier Freiheiten. Das sind die Freiheit der Rede, die Glaubensfreiheit, die Freiheit von Not und die Freiheit von Furcht. Als unmittelbarer Auslöser für das Niederschreiben wirkten aber dann die gerade erst geschehenen Gräuel des Zweiten Weltkriegs. Und dabei im Besonderen die systematischen Massenmorde der Nationalsozialisten in Europa. Sie hatten ja gezeigt, wohin ein staatliches Handeln führen kann, wenn es die Menschenwürde, wenn es die Rechte aller Menschen, egal welche Herkunft, verachtet. Genau darauf nimmt auch die Präambel der Menschenrechtserklärung Bezug. Sie lautet: Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet. Da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen und da verkündet worden ist, dass einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit vor Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt. Da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen. Da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern. Da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern. Da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken. Da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist. Das sind die Gründe. Jetzt kommt sozusagen die Schlussfolgerung. Verkündet die Generalversammlung diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder Einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst, wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten. So also die Präambel. Ja, und in diesem Geist fährt dann die allgemeine Erklärung der Menschenrechte auch in den Artikeln 1 und 2 fort. Diese beiden Artikel will ich noch kurz vorlesen, weil sie so fundamental sind. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Artikel 2. Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden aufgrund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört. Gleichgültig, ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist. Artikel 1 und Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ja, dann folgen die vielen verschiedenen spezifischen Menschenrechte, die ich jetzt nicht im Einzelnen vorlesen werde. Wir beschäftigen uns ja ohnehin in unserer Sendung laufend mit all diesen Menschenrechten. Da findet man dann zum Beispiel gleich einmal das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person oder das Verbot der Sklaverei, der Todesstrafe, das Verbot der Folter, das Recht auf ein faires Verfahren, die Unschuldsvermutung, das Recht auf Asyl, Recht auf Eigentum, Meinungs- und Informationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, aber eben auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte und, und. Wir hören jetzt wieder Musik und beschäftigen uns dann nach der Musik abschließend noch damit, was uns die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte heute sagt, was sie heute bedeutet und was wir daraus für Schlüsse ziehen sollten. Thank you. Ja, Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Heute blicken wir 70 Jahre zurück zur Entstehung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Am Mikrofon begleitet Sie dabei Martin Walter. Ja, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 von den Vereinten Nationen beschlossen wurde, ist rechtlich nicht verbindlich. Aber auf ihrer Grundlage haben die Staaten der Welt im Rahmen der Vereinten Nationen viele verpflichtende Pakte und Konventionen verabschiedet. Diese völkerrechtlichen Verträge sollen allen Menschen die Einhaltung ihrer Rechte garantieren. Ja, und in gewisser Weise, so meine ich, ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auch ein Versprechen enthalten. Und zwar ein Versprechen der in den Vereinten Nationen zusammengeschlossenen Regierungen, nämlich das Versprechen, dass sie die Menschenwürde und die grundlegenden Rechte aller Menschen auf unserem Planeten wahren und verteidigen wollen. Und auch wenn die Regierungen und Staaten diesem Versprechen in weiten Teilen noch nicht gerecht geworden sind, es liegt an uns, dass wir sie jeden Tag aufs Neue daran erinnern, dass sie dieses Versprechen gegeben haben.
Ja, das war der inhaltliche Teil einer Sendung von vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren hatten wir ein Jubiläum zu feiern und wie das bei Jubiläen so ist, kommen die regelmäßig wieder. Wir feiern heuer, also im Jahr 2023, 75 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Vor 5 Jahren waren es 70 Jahre, also wer sich wegen der Zahlen ein bisschen verwirrt fühlt, jetzt 75 Jahre. Und da dem Martin der inhaltliche Teil dieser Sendung sehr, sehr gut gelungen ist, haben wir den jetzt wiederholt. Und jetzt noch ein bisschen Musik.
Thank you.
Aktuelles.
Iran. Ein tragischer Vorfall in Teheran weckt Erinnerungen an den Tod von Mahsa Amini, der die Massenproteste im Iran ausgelöst hat. Am 1. Oktober, da betrat die 17-jährige Armita Garavand einen Zug der U-Bahn in Teheran. Sie trug kein Kopftuch. Als sie den Zug wieder verließ, musste sie von ihren Freundinnen hinausgetragen werden. Sie war bewusstlos und wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort ist sie dann am 28. Oktober gestorben. Was ist im Zug geschehen? Laut Berichten von Medien und MenschenrechtsaktivistInnen ist es dort zu einer Konfrontation mit einer Hijab-Kontrolleurin gekommen, also einer Beamtin, die den Kopftuchzwang in der U-Bahn durchsetzt. Sie soll Armita Garavand angeschrien und sie gefragt haben, warum ihr Haar nicht bedeckt ist. Armita Garavand soll geantwortet haben: Bitte ich Sie, Ihr Kopftuch abzunehmen? Warum fordern Sie mich auf, eins zu tragen? Die Auseinandersetzung soll dann gewalttätig geworden sein. Die Kontrolleurin habe begonnen, die junge Frau tätlich zu attackieren und sie heftig zu schubsen, wodurch Armita Garavand gestürzt sei. Iranische Staatsmedien reagierten eilig auf die Berichte und stellten den Zusammenbruch von Armita Garavand als die Folge niedrigen Blutdrucks dar. Sie veröffentlichten Videos, in denen Verwandte und Freundinnen von Armita Garavand dies bestätigten. Auch ihre Eltern sind in einem der solchen Videos zu sehen. Während des Videos macht ihre Mutter immer wieder Pausen und zögert, während sie die angeblichen Ereignisse beschreibt. Die iranischen Staatsmedien haben auch die Aufnahmen der Überwachungskameras aus der Teheraner U-Bahn veröffentlicht. Man sieht darin allerdings nur, wie eine junge Frau ohne Kopftuch in den Zug einsteigt und wie sie dann wieder aus dem Zug getragen wird. Eine Untersuchung des Evidence Lab von Amnesty ergab, dass das Filmmaterial bearbeitet und die Bildrate in 4 Abschnitten des Videos erhöht worden war. Ausgehend von der Zeitangabe auf dem Filmmaterial fehlen 3 Minuten und 16 Sekunden. Amnesty hat dokumentiert, dass die iranischen Behörden die Familien von Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen seit langem schikanieren, einschüchtern und ihnen Repressalien androhen. Sie wollen sie damit dazu zwingen, die offiziellen staatlichen Darstellungen zu wiederholen. Die Organisation Amnesty ist daher in großer Sorge, dass die Familie und Freundinnen und Freunde von Armita Garavand gezwungen wurden, in Propagandavideos aufzutreten. Am 27. April dieses Jahres, da hat der Bürgermeister von Teheran, Alireza Zakani, einen Plan für Hijab und Keuschheit für den Verwaltungsbezirk eingeführt. Er stützt sich auf eine spezielle städtische Sicherheitstruppe, die Vegan-e-Hefasat-e-Shardari. Sie hat den Auftrag, dass sie Frauen und Mädchen, die kein Kopftuch tragen, in der U-Bahn zur Rede stellt. Ja, und am 20. September hat, wir haben berichtet, das iranische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Menschenrechte von Frauen und Mädchen, die sich dem Kopftuchzwang widersetzen, weiter aushöhlen würde. Dieses Gesetz muss noch vom Wächterrat gebilligt werden. Unterdessen geht auch die Gewalt gegen Menschen weiter, die von der iranischen Regierung anderswo als widerständig wahrgenommen werden. So ist es am 20. Oktober in der südostiranischen Provinz Sistan und Belutschistan zu schweren Übergriffen gekommen. Die Mehrheit der Bevölkerung gehört dort dem Volk der Belutschen an. Die Belutschen hängen fast ausschließlich einer sunnitischen Richtung des Islam an. Sie engagieren sich schon seit langem für mehr Autonomie und bessere Lebensbedingungen in der von Armut geprägten Provinz. In Sahedan, der Provinzhauptstadt, da kommt es seit dem Ausbruch der Protestwelle im Iran nach den Freitagsgebeten immer wieder zu Kundgebungen gegen die Regierung. Diese Kundgebungen, die versuchen die iranischen Behörden mit Gewalt zu unterdrücken. Am 20. Oktober eben, da haben Sicherheitskräfte, Gläubige, die friedlich ein Gebetshaus verließen, mit Steinen beworfen.
Friedlich Demonstrierende wurden eingekesselt und mit Tränengas und Schrotflinten beschossen. Hunderte Gläubige wurden festgenommen, verprügelt bzw. aufgefordert, sich nicht mehr an den Freitagsgebeten zu beteiligen. Saudi-Arabien. Ein neuer Amnesty-Bericht beschäftigt sich mit dem Los von LeiharbeiterInnen, die in Amazon-Lagerhäusern in Saudi-Arabien beschäftigt waren. Er zeigt auf, dass diese Menschen von PersonalvermittlerInnen getäuscht, um ihren Verdienst betrogen und unter entsetzlichen Bedingungen untergebracht wurden. Sie wurden außerdem daran gehindert, eine andere Beschäftigung zu finden oder das Land zu verlassen. Angesichts der Täuschung bei der Anwerbung und der Ausbeutung vor Ort steht auch der Vorwurf von Menschenhandel im Raum. Amnesty stellt fest, dass Amazon nichts unternommen hat, um die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in Saudi-Arabien vor den wiederholten Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Und das, obwohl Amazon über einen langen Zeitraum hinweg direkte Beschwerden von Arbeiterinnen und Arbeitern über deren Behandlung erhalten hat. Amnesty fordert Amazon auf, die Betroffenen zu entschädigen und sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passieren kann. Israel besetzte palästinensische Gebiete. Angesichts der Eskalation im Gazastreifen ruft Amnesty alle Konfliktparteien dringend zu einem sofortigen Waffenstillstand auf. Seit den schrecklichen Angriffen im Süden Israels am 7. Oktober, bei denen die Hamas und andere bewaffnete Gruppen laut Angaben der israelischen Behörden mindestens 1400 Menschen töteten und über 200 Geiseln nahmen, die meisten von ihnen Zivilpersonen, seit diesem Angriff vom 7. Oktober haben die israelischen Streitkräfte Tausende von Luft- und Bodenangriffen auf den Gazastreifen ausgeführt. Auch die israelische Zivilbevölkerung ist weiterhin dem wahllosen Raketenbeschuss durch die Hamas und andere bewaffnete Gruppen aus dem Gazastreifen ausgesetzt. Im Gazastreifen kämpfen mehr als 2 Millionen Menschen ums Überleben und die Zahl der zivilen Opfer ist enorm. Nach Ansicht von Amnesty können Hilfsorganisationen nur durch einen sofortigen Waffenstillstand in die Lage versetzt werden, genügend Hilfsgüter in dieses Gebiet zu bringen. Der Waffenstillstand könnte zudem Gelegenheit bieten, die sichere Freilassung von Geiseln zu erreichen. Amnesty fordert erneut die sofortige und bedingungslose Freilassung aller zivilen israelischen Geiseln, darunter auch Kinder, die seit einem Monat im besetzten Gazastreifen festgehalten werden. Geiselnahmen von Zivilpersonen sind nach der Genfer Konvention Kriegsverbrechen. Amnesty hat Beweise für Verstöße gegen das Völkerrecht, einschließlich Kriegsverbrechen, durch alle Konfliktparteien dokumentiert. Redaktionsschluss für unsere aktuellen Meldungen war diesmal der 12. November.
Ja, das war Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Es war, glaube ich, sehr informativ, etwas über die Ursprünge der Menschenrechte zu finden. Aber was ich nochmal ganz, ganz dringend erwähnen würde, sind zwei Dinge. Das erste ist die gute Nachricht, die mich gestern Abend noch erreicht hat. Leute aus Linz und Umgebung wissen, dass wir zweimal im Jahr einen Bücherflohmarkt veranstalten und wir haben gerade eine Jubelmail bekommen, dass der Bücherflohmarkt der vergangenes Wochenende stattgefunden hat, also am 11. und 12. November 2023 ein Rekordergebnis gebracht hat und das hat mich einfach sehr gefreut, dass ich es erwähnen wollte, mal kurz am Ende der Sendung. Der nächste Bücherflohmarkt wird wahrscheinlich Mitte März sein. Achtet drauf, ich glaube, die vielen Kunden sprechen für sich. Und das Zweite, was ich unbedingt nochmal ganz, ganz dringend erwähnen wollte, ist, dass wir tatsächlich jetzt das 25 Jahre Jubiläum dieser Sendung feiern. Die Sendung wurde gegründet vor 25 Jahren hier auf Radio Froh von Ruth Ritter, einer Aktivistin der ehrenamtlichen Gruppe Linz. Ich habe sie noch kennengelernt, sie ist mittlerweile leider verstorben, weil sie schon vor 25 Jahren als Radio-Oma für Amnesty eine Sendung gemacht hat, was sehr, sehr bewundernswert ist und war. Sie war schon damals über 70 Jahre alt und hat sich einfach hingestellt ins freie Radio und hat über Menschenrechte erzählt. Und das ist eine Leistung, die ich unglaublich finde. Ich bin immer noch wesentlich, wesentlich jünger und tue mir schwer mit neuen Dingen. Und dafür möchte ich der Ruth danken und vielleicht hört das irgendjemand, der ihr nahe gestanden ist. Es hat uns sehr gefreut und wir halten ihre Sendung, und das muss man so sagen, es ist ihre Sendung gewesen oder ist immer noch ihre Sendung, seit 25 Jahren hoch. Also danke Ruth und jetzt noch ein Lied. Bis bald.
Anna, die wollte mich küssen, ich sollte ihr Freund sein, ich dankte dafür. Liese, die stöhnte, ich sei der Ersehnte, da nahm ich gleich Abstand von ihr und käm gekämmt zu mir im Hemd. Die Lorelei, sag ich ihr frei, ich steh mit Ruth gut, weil meine Ruth tut das, was mir gut tut im Monat Mai. Sie küsst mich herzhaft, sie küsst mich scherzhaft, ihr kleines Herz schafft das Glück herbei. Sie macht die allerkleinste Wiese zum Paradiese im Augenblick. Ich steh mit Ruth gut, ich weiß, was gut tut, nur wer bei Ruth ruht, nur der hat Glück. Kleinste Wiese zum Paradiese im Augenblick. Ich steh mit Ruth gut, ich weiß, was gut tut. Nur wer bei Ruth ruht, nur der hat Glück.